Ich weiß nicht, wie bewusst euch das ist. In der Schweiz lebt man in einem sehr, sehr sicheren Land. Einmal gegen außen, es besteht keine akute Bedrohung, dass irgendwelche fremde Soldaten in das Land einmarschieren, aber auch von innen her gesehen, man kann sich abends in den allermeisten Städten und Straßen gefahrlos bewegen, auch Frauen. Wenn man sich nur überlegt, wie oft muss ein Polizist in der Schweiz seine Schusswaffe im Dienst abfeuern, das ist die absolute Ausnahme. Das kommt so selten vor, das löst, wenn ich richtig informiert bin, jeweils eine Untersuchung aus, was ist da passiert, wieso hast du geschossen. Und doch haben wir vor 2 Jahren gemerkt, so ganz unverletzbar sind wir doch nicht. Da kam ein Virus, das unser Leben und das Leben in der Gesellschaft kräftig durcheinandergewirbelt hat. Und dann hat vor knapp einem Jahr ein Krieg begonnen. Einerseits kann man sagen, das ist 1000 Kilometer oder mehr als 1000 Kilometer von hier entfernt und plötzlich spricht man aber hier davon, ja, haben wir nächsten Winter, nämlich jetzt genug Strom und genug Gas. Gott sei Dank hat sich das bis jetzt nicht bewahrheitet, dass wir frieren mussten oder das Licht ausging. Und doch führt es uns vor Augen, wie verletzbar unser Leben ist, auch in der reichen Schweiz. Aber wenn wir einen kurzen Blick in die Ukraine werfen, es beelendet mich immer mehr. Ich habe eine Zeit lang nicht mehr die Tagesschau gesehen, weil das hat mich so gottlos wütend gemacht, dieses Unrecht, dass einfach Soldaten, dass man Soldaten in ein anderes Land schickt. Offenbar wussten gar nicht mal alle, dass sie in den Krieg ziehen, was alles zerstört wurde. Häuser, Infrastruktur, über Jahre, über Jahrzehnte mühsam aufgebaut und dann macht es Bumm und alles ist zerstört. Und je nachdem ganz gezielt, damit die Menschen im Dunkeln sitzen, damit sie frieren. Diese sinnlose Zerstörung, die Menschen, die in Angst leben, weil sie nicht wissen, wann geht wieder der Alarm los. Und dann hören wir und lesen wir seit wenigen Tagen, dass mehrere westliche Länder bereit sind, Kampfpanzer in die Ukraine zu senden. Kann man sagen, ja, endlich haben die richtige Waffen. Aber wie wird Russland darauf reagieren? Das hat ein riesiges Potenzial zur Eskalation. Und ich möchte euch bitten, betet dafür, dass das nicht passiert. Die Ukraine ist nicht bereit nachzugeben und sie wird unterstützt von westlichen Ländern und Russland ist nicht bereit zu sagen, mir höre auf. Menschen haben diesen Krieg angefangen, aber sie sind offensichtlich nicht in der Lage, ihn zu beenden. Betet dafür, dass das jetzt nicht eskaliert. Und ich schlage vor, dass wir das gerade jetzt machen. Ich lade ein, dass denen es möglich ist, dass wir dazu aufstehen. Allmächtiger, dreieiniger Gott, du Schöpfer Himmels und der Erde und du Herr der Geschichte. Du hast uns Menschen so viele Freiheiten geschenkt, aber leider nutzen wir diese Freiheit oft nicht im guten Sinne. Und es erschüttert mich zu sehen, dass nach wie vor in der Ukraine gekämpft wird, dass Menschen in großem Elend leben und dass das Böse so viel Macht hat und so viel zerstört. Und ich bitte dich um dein Erbarmen. Bitte dich um dein Erbarmen, dass das Ganze jetzt nicht eskaliert, dass das nicht noch Monate und Jahre weitergeht, sondern ich bitte dich, dass du die Menschen und die Kräfte stärkst, die Gerechtigkeit und Frieden wollen. Und dass du dem Bösen in jeder Gestalt wehrst. Dass du Einsicht schenkst, dass dieses Kämpfen, Zerstören und Töten aufhört. Und dass Frieden werden kann. Erbarm du dich. Amen. Dass Menschen schutzlos leben müssen, das ist ein großes Elend und das hat viele Konsequenzen, weil sie immer Angst haben müssen, wann passiert was. Man kann keinen Wohlstand aufbauen, es ist kein Leben mit wirklicher Lebensqualität möglich. Aber ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit über Krieg und so weiter sprechen, aber ich möchte dieses Bild der Schutzlosigkeit und des Lebens in Gefahr als Bild, als Metapher gebrauchen. Und dazu lese ich das erste Kapitel aus dem Nehemia-Buch. Nehemia im Alten Testament, Ich lese ab Vers 1. Dieses Buch enthält den Bericht von Nehemia, dem Sohn Hachalja. Im 20. Regierungsjahr von König Artaxerxes im Monat Kislev war ich in der Hauptstadt Susa. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda zu mir. Ich fragte sie, wie geht es den Juden, die der Gefangenschaft entgangen und in der Heimat geblieben sind? Wie ist die Lage in Jerusalem? Sie antworteten, den Menschen, die der Gefangenschaft entgangen sind, geht es nicht gut. In der Provinz Juda herrscht große Not. Es ist eine Schande, wie sie dort leben müssen. Die Stadtmauern von Jerusalem liegen in Trümmern und die Stadttore sind im Feuer verbrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete zum Gott des Himmels. Ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchterregender Gott, du stehst zu deinem Bund und schenkst Gnade denen, die dich lieben und deine Gebote einhalten. Bitte hör mir aufmerksam zu und schau auf unsere Not. Hör das Gebet deines Knechtes. Tag und Nacht bete ich für deine Knechte, die Israeliten. Ich bekenne die Sünden, die die Israeliten gegen dich begangen haben. Auch meine Verwandten und ich haben Unrecht getan. Wir haben große Schuld auf uns geladen. Wir haben deine Gebote nicht eingehalten. Die Rechtsvorschriften und Gesetze, die du deinem Knecht Mose gegeben hast, haben wir nicht befolgt. Denk doch an das, was du deinem Knecht Mose gesagt hast. Wenn ihr mir untreu werdet, werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr aber zu mir umkehrt, meine Gebote einhaltet und befolgt, werde ich euch wieder sammeln. Selbst vom Ende der Welt würde ich euch zurückholen. Ich werde euch an den ausgewählten Ort bringen, dorthin, wo ich in meinem Namen gegenwärtig bin. Denn sie sind deine Knechte und dein Volk. Durch deine große Macht und deine starke Hand hast du sie aus Ägypten befreit. Ach Herr, hab doch ein offenes Ohr für das Gebet deines Knechtes. Hör auf das Gebet aller, die bereit sind, dir zu dienen und dich zu ehren. Lass doch das Vorhaben deines Knechtes heute gelingen und mich beim König Gehör finden. Ich war der Mundschenk des Königs. Ganz kurz zum geschichtlichen Hintergrund. Israel, das Volk Gottes, hatte über Jahre und Jahrzehnte hinweg nicht die Gebote befolgt, die Gott ihm gegeben hatte. Gott hatte gesagt, ihr seid mein Volk, als einziges auf der Erde. Und Gott hatte ihnen gesagt, das sind meine Gebote und Gesetze, die sollt ihr befolgen. Und sie haben es nicht gemacht, über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Und wie wir es hier gelesen haben, Gott hat gesagt, wenn ihr das macht, dann werde ich dafür sorgen, dass ihr euer Land hergeben müsst. Und das ist passiert, das ist einmal im 8. Jahrhundert passiert, als aus der Region Galiläa viele, nachdem sie besiegt wurden, von den Assyrern weggeführt wurden, hunderte Kilometer entfernt. Und das ist passiert im 6. Jahrhundert in der Region Jerusalem, als die Stadt zerstört wurde, der Tempel zerstört wurde. Tausende wurden weggeführt nach Babylon, die damalige Weltmacht. Und dann, einige Jahrzehnte später, waren die Perser an der Macht und dann entscheidet der persische König, die Juden dürfen wieder zurück. Ich lasse sie wieder aus der Verbannung in ihre Heimat zurückkehren. Das kann man sich jetzt nicht so einfach vorstellen wie heute, wo man irgendein Ticket für einen Bus oder Zug oder ein Flugzeug bucht und dann nach wenigen Stunden ist man wieder dort, sondern das hieß, man muss diese Reise planen. Es sind hunderte von Kilometern. Reisen damals war anstrengend, war gefährlich. Aber von dem Moment an sind immer und immer und immer wieder Menschen nach Jerusalem zurückgegangen. Und nach etlichen Jahren haben sie es geschafft, den Tempel wieder aufzubauen. Auch das ging nicht so schnell, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Dann haben sie angefangen, die Stadtmauer wieder aufzubauen. Aber dann gab es andere, die schrieben einen Brief an den König. Hey König, wir weisen dich darauf hin, die bauen hier eine Stadtmauer, die bauen hier eine Befestigungsanlage. Schau mal in den Geschichtsbüchern, was das für ein aufsässiges Volk ist. Und dann überleg dir mal, was für eine Gefahr hier entsteht. Und der König lässt recherchieren und sagt, ihr habt recht. ihr dürft die Stadtmauer nicht aufbauen. Und was heißt das, wenn die Stadtmauer immer noch teilweise zerstört ist, wenn zwischendrin große Lücken sind und jeder zweibeinige oder jedes vierbeinige Wesen einfach dort hineindringen kann, Tag und in der Nacht? Das heißt, die Menschen in der Stadt sind nicht geschützt. Wenn dort eine Lücke in der Mauer ist, kann jeder rein oder raus, es sei denn, es steht einer dahinter und sagt, hier kommst du nicht vorbei. Und das ist das, was Nehemia hier erfährt. Da kommen Leute aus Jerusalem dorthin nach Susa, über 1000 Kilometer entfernt, dort, wo der persische König residiert, also im Süden des heutigen Irans. Und er fragt, wie geht's den Leuten? Fernsehen hatten sie noch nicht und SMS hat auch noch nicht so gut funktioniert. Wie geht es den Leuten? Nehemia hat es schlicht nicht gewusst. Und dann erfährt er über die Zustände in Jerusalem. Die Stadtmauer ist zerstört, die Leute leben in großer Not. Und zwar nicht nur für ein paar Wochen oder Monate, sondern über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Wenn man keinen äußeren Schutz hat, lebt man nicht in Sicherheit, man kann keinen Wohlstand aufbauen, es geht einem nicht gut. Und es gab genug Menschen damals, die fanden das gut, dass es den Menschen, den Juden, so schlecht ging. Sie lebten in großer Not und in Schande. Und als Nehemia das hört, ist er zutiefst erschüttert. Er ist ein Jude, hat eine ungeheure Vertrauensstellung am persischen Hof. Er ist der Mundschenk. Das war eine phänomenale Vertrauensposition. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich dafür irgendwie ausbilden lassen konnte oder bewerben. Oder der König hat solche Leute handverlesen ausgesucht, aber er konnte einen auch sagen, du hast mich geärgert, führt ihn ab und werft ihn ins Gefängnis. Das lesen wir auch im Alten Testament. Er hatte eine ungeheure Vertrauensstellung, keine eigentliche Macht. Er hat sich um das Essen gekümmert, aber der König hat auch immer wieder persönlich mit ihm gesprochen. Eigentlich sagte er, mir geht's ja gut. Und jetzt hört er von dieser Not in Jerusalem und das trifft ihn ins Mark, zutiefst in seinem Herzen. Und er ist nicht in der Lage, nach ein paar Tagen zu sagen, ich gehe wieder zur Tagesordnung über, ich kann ja sowieso nichts machen. Und wir lesen hier, und das ist der erste Punkt heute, den ich betonen möchte, die tiefe Erschütterung über die Not in Jerusalem. Nehemia sagt, er hat tagelang gebetet und gefastet, Tag und Nacht. Ich kann mir vorstellen, der konnte zum Teil einfach nicht schlafen und wenn er nachts wach wurde, dann waren die Gedanken sofort wieder bei diesem Elend in Jerusalem. Und ich weiß nicht, ob er immer freiwillig gefastet hat, vielleicht ist ihm diese Not schlicht auf den Magen geschlagen, dass er keinen Appetit hatte, der hätte nicht mehr essen. Dem ist fast schlecht geworden von dieser Not. In der Position eines Mundschenks ist das etwas schwierig. Aber es ist beeindruckend, dass ein Mann, der 1000 Kilometer entfernt ist, diese Nachricht hört und zutiefst erschüttert ist. Und nicht nur für einen kurzen Moment, sondern über längere Zeit. Und wie reagiert er darauf? Was macht er dann? Und das wäre der zweite Punkt. Er betet und er fastet. Das Gebet, was wir hier lesen, das ist vielleicht wie eine Art Zusammenfassung der Gebete, die er über Wochen hinweg gebetet hat. Nachher in Nehemia 2 lesen wir, wie es weitergeht. Und es wird jedes Mal haben wir eine Zeitangabe. Und zwischen diesen beiden Zeitangaben liegen rund 3 Monate. 3 Monate lang hat Nehemia diese Last getragen im Gebet vor Gott. Etwas salopp formuliert, 3 Monate lang ist es ihm nicht gut gegangen. Das hat so nachher sogar der König gemerkt, was ist los mit dir? Aber das wäre Kapitel 2. Diese tiefe Betroffenheit und diese Erschütterung des Nehemia drückt sich aus in einem intensiven Gebet. Intensives Gebet und Fasten. Fasten hilft oft dazu, die Intensität der Beziehung zu Gott zu erhöhen. Man verzichtet auf etwas, das ist mühsam, aber es kann dazu dienen, dass es meine Beziehung zu Gott in dem Moment intensiviert. Aber wie gesagt, vielleicht hat doch Nehemia gar nicht freiwillig gefastet. Vielleicht konnte er fast nichts essen. Er sagt, ich bete und erwähnt auch, andere beten auch. Gott, hör auf unser Gebet. wie gesagt, diese Situation in Jerusalem, diese Situation der Schutzlosigkeit ist für mich ein Bild für eine geistliche Realität. Und es ist für mich ein Bild für die geistliche Realität der Kirche, der Gemeinde Jesu auf der nördlichen Halbkugel. In Europa, in Nordamerika. Wenn wir uns anschauen, was passiert in geistlicher Hinsicht um den Globus herum, dann kann man ganz stark vereinfacht sagen, auf der südlichen Halbkugel, dort wachsen die Gemeinden, auf der nördlichen Halbkugel wachsen sie nicht oder sie schrumpfen. Das kann man hier auch zum Teil in der Tagespresse lesen. Die Landeskirchen verlieren seit Jahren, seit Jahrzehnten Mitglieder. Und ich sage es einmal etwas ungeschützt, und die Freikirchen dümpeln so vor sich hin. Und das seit Jahren. Das heißt, immer mehr Menschen wachsen auf, ohne christlich sozialisiert zu sein, ohne dass ihnen ihre Eltern biblische Geschichten erzählt haben, ohne dass sie im Religions- oder Konfirmandenunterricht waren, ohne dass sie wissen, was genau ist jetzt der Inhalt von Weihnachten oder von Ostern. Immer mehr Menschen wissen das nicht. Vor ein paar Wochen habe ich in einer renommierten Tageszeitung einen Artikel gelesen einer jungen Redakteurin, und sie sagt, eigentlich bin ich die Falsche, um über religiöse oder christliche Inhalte zu schreiben. Ich hatte schon Religionsunterricht, aber der Religionslehrer hat uns stundenlang Mandala-Bilder ausmalen lassen. Wir haben eine riesige geistliche Not auf der nördlichen Halbkugel, Nordamerika, in Europa und in der Schweiz. Die Landeskirchen verlieren zunehmend Menschen und die Freikirchen dümpeln so vor sich hin. Wir haben keinen Grund zu sagen, uns geht's ja gut und es ist toll, dass ihr heute Morgen da seid und so viele Menschen diesen Raum füllen. Aber das ist kein Grund, um zu sagen, es läuft ja gut, wo ist das Problem? Nein, es gibt ein Problem, ein großes Problem. Denn wenn es gut laufen würde, wenn es in den Freikirchen gut laufen würde, dann müssten eigentlich die freikirchlichen Gemeinden doppelt so groß sein, wie sie heute sind. Dabei verlieren sie fortlaufend ihre eigenen Jugendlichen. Die VfMG müsste doppelt so groß sein, wie sie jetzt ist, aber sie ist eher am Schrumpfen. Und eure Gemeinde, die dürfte schon längst nicht mehr in diesem Raum Platz haben, wenn es gut laufen würde. Es müsste die Menschen anziehen hierher, weil sie sagen, da kann ich Gott begegnen. Da höre ich etwas von der Barmherzigkeit Gottes, die ich so dringend nötig habe. Und für mich gehört das schon in diesen Zusammenhang, wenn man auf der anderen Seite, wenn man wie die Medaille umdreht, liest, es gibt immer mehr Menschen, denen es psychisch nicht gut geht. Die je nachdem einen Psychiater oder einen Psychotherapeuten aufsuchen und fast keinen Termin bekommen. Wir lesen davon, dass immer mehr Menschen auch im Berufsleben herausgefordert oder überfordert sind. Der Anteil der Menschen, die aus psychischen Gründen eine IV beantragen, steigt. Und man konnte im Dezember lesen, dass gerade unter jungen Frauen und Mädchen der Anteil massiv gestiegen ist von jungen Mädchen und Frauen, die in die psychiatrische Klinik mussten. Und hier spürt man etwas, Menschen geht es nicht gut. Ihnen fehlt etwas. Psychotherapie kann viel Gutes tun, aber nicht alles. Und ich würde meinen, es hängt auch damit zusammen, dass hier eine geistliche Quelle verloren gegangen ist für diese Menschen. Es läuft nicht gut. Und meine Frage an dich ist, wenn du Jesus nachfolgst, was macht das mit dir? Sagst du, ja, ist halt so? Sagst du, ja, selber schuld? Oder geht es dir ähnlich wie Nehemia, dass du zutiefst erschüttert bist und sagst, du meine Güte. Das sind so viele Menschen, die leiden, die Jesus nicht kennen, die fast scheitern in ihrem Leben. Was macht das mit dir? Und je nachdem kennst du auch Menschen in deinem persönlichen Umfeld, denen es nicht gut geht. Beziehungsprobleme, körperliche Schwierigkeiten, psychische Probleme. Menschen, die innerlich wie entwurzelt sind. Was macht das mit dir? Und wie reagierst du darauf? Wir lesen von Nehemia, es hat ihn ins Gebet getrieben. Er konnte nicht anders, als das vor Gott auszubreiten, diese riesige Not. Das war das Einzige, was er in diesem Moment tun konnte. Später hat er noch mehr getan. Und er beginnt damit, dass er sagt, ja, die Situation, dieses riesige Elend, wenn wir ehrlich sind, das haben wir selbst verschuldet, weil wir Gott deine Gebote nicht gehalten haben. Wir haben das auf die leichte Schulter genommen, wir haben das nicht so ernst genommen, sind Kompromisse eingegangen, wir haben nur halbwegs oder kaum auf dich vertraut. Dieses riesige Elend, das ist unsere Schuld. Und Nehemia geht hin und er sagt, wie ich bekenne unsere Schuld. Und er spricht dort in der ersten Person Mehrzahl in einem Kollektiv. Er sagt nicht, die vor 100, 200, 300 Jahren, die haben versagt, die haben sich schuldig gemacht. Er sagt doch nicht, die in Jerusalem, die haben verzeiht. Wenn die ihren Job machen würden, dann sähe das längst anders aus. Er sagt, wir haben gesündigt. Er differenziert hier nicht, auch wenn es zweifellos Unterschiede gibt. Aber er grenzt sich nicht ab und sagt, ja. Er sagt sogar, auch ich und meine Familie, meine Vorfahren, wir haben gesündigt. Und ich denke, das war nicht einfach so ein Satz im Sinne von, nobody is perfect. Wenn man sich mit seiner eigenen Sünde und mit seinem eigenen Versagen auseinandersetzt im Lichte Gottes, dann beelendet einen das, dann schämt man sich, dann widert einen das an. Das habe ich getan. Wie konnte ich nur? Und je nachdem ist es auch dran, dass wir in Europa, in der Schweiz, dass wir lernen, unsere Sünden zu bekennen. Und je nachdem auch verzichten auf irgendwelche Differenzierung. Ja, die Landeskirchen, die sind halt liberal geworden. Die vermischen theologische Themen mit Gesellschaftspolitik. Das machen wir nicht. Die haben Missbrauchsskandale, wir nicht. Wenn wir ins Licht Gottes treten, dann kann das sehr schnell sehr peinlich wirken. Wir haben gesündigt. Und auch wir Freikirchler sind auch nicht perfekt. Wenn es wirklich gut laufen würde, dann sähe es heute anders aus. Wir haben gesündigt. Der Mensch hat eine ungeheure starke Neigung zur Selbstbestätigung. Ich sehe das schon richtig. Ich mache das schon gut. Das ist sehr tief im Menschen drin und das sehen wir in der Bibel, das gibt es seit Jahrhunderten. Und wenn irgendeiner, der Christ ist, sagt, aber ich nicht, würde ich sagen, ja okay, dann schau noch mal ganz gut in den Spiegel. Eine ungeheure Neigung zur Selbstbestätigung. Ich sehe das richtig. Ich mache das schon gut. Wenn wir Gott begegnen, dann müssen wir bereit sein, uns in dieser Selbstbestätigung verunsichern und je nachdem erschüttern zu lassen. Um zu erkennen, wo wir im Irrtum sind, um zu erkennen, wo wir nicht das Gute und das Richtige tun, wo wir auch Dinge aus der Bibel nur teilweise verstanden haben. Nehemia bekennt die Sünde. Das ist das Erste, was er tut. Und je nachdem, wenn wir eine geistliche Erneuerung wollen, dann ist das auch das Erste, was wir tun sollten, unsere Sünde bekennen. Als Einzelne, aber dann auch wie die Sünde für andere bekennen. Und dann geht Nehemia einen Schritt weiter, aber Gott, du hast doch gesagt. Du hast gesagt, wenn wir deine Gebote übertreten, dann wirst du uns in alle Himmelsrichtungen zerstreuen. Aber du hast doch gesagt, wenn wir zu dir umkehren, dann wirst du uns sogar von den Enden der Erde zurückholen. Gott steht zu seinem Volk. Das hat er versprochen, das hat er verheißen und das hat er in der Geschichte mehrmals getan. Zuletzt seit 1948 das Volk der Juden von den Enden der Erde zurückgeholt. Das heißt, Gott steht zu seiner Verheißung. Gott steht zu seiner Gnade. Nicht im Sinne, dass das wie ein Rechtsanspruch für uns wäre, sagen, du musst jetzt. Aber Nehemia appelliert an Gottes Versprechen, an seine Barmherzigkeit, an seine Gnade, an seine Treue. Und er sagt auch, Gott, dieses Volk ist mit dir verbunden, auch nach außen hin. Wenn es deinem Volk gut geht, dann ist doch dein Name betroffen. wenn dein Volk leidet und es in Not und Elend ist, dann fragen sich auch die Leute, was ist denn das für ein Gott, den die haben? Dann leidet auch der Name Gottes. Und das ist doch heute so. Wenn man Zeitung liest oder Fernsehen schaut, da muss man sich als Christ ab und zu einen blöden Spruch anhören. Und hier und da kommen Aussagen, wo ich mir überlege, weißt du eigentlich, worüber du schreibst? Da kommen so kleine Seitenhiebe, spöttische Bemerkungen und manchmal steht auch manchmal schlicht dummes Zeug da. Aber das müssen wir jetzt vielleicht einstecken und uns überlegen, was haben wir falsch gemacht? Gott, wo haben wir mitgeholfen, dass dein Name in den Dreck gezogen wird? Aber dann auch sagen, Gott, erbarm dich über uns. Als Christen aus anderen Nationen können wir nicht, wie die Juden, uns auf Verheißungen des Alten Testamentes berufen. Das glaube ich, das geht nicht. Aber wir berufen uns auf die Gnade Gottes, die für alle Menschen da ist. Auf die Barmherzigkeit Gottes, dass er Erneuerung schenkt, auch heute noch. Hat er in der Kirchengeschichte immer wieder getan. Und wir brauchen das heute, wir brauchen geistliche Erneuerung. Ich weiß nicht, wer von uns die Verbandszeitschrift der VfMG abonniert hat. Das Jahresthema 2023 ist geistliche Erneuerung. Neben vielen Berichten aus dem Verband und Informationen aus dem Kinderbereich, aus dem Jugendbereich, aus dem Vorstand, gibt es immer wieder Beiträge zu diesem Themenbereich, geistliche Erneuerung. Dort hinten liegen noch Einzelexemplare auf, man kann das abonnieren, es kostet keinen fixen Abo-Betrag. Wir sind einfach froh, wenn sich die Empfänger an den Kosten beteiligen. Über das ganze Jahr hinweg. Und die Idee ist nicht, dass wir nächstes Jahr wieder ein neues Thema wählen nach dem Motto, schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Sondern es soll etwas in Bewegung kommen. Ähnlich wie Nehemia darum bittet, Gott, tu jetzt etwas, verändere etwas, verwirkliche etwas, erbarm dich über uns. Die Not ist so groß, wir wissen wirklich nicht, was wir machen sollen. Erbarm dich, Gott, damit die Menschen mehr erkennen, wie wunderbar und herrlich du bist. Auch durch uns, auch durch euch hier im Laufental, im Schwarzburgerland. Aber es beginnt damit, dass Christen anfangen, ihre Sünde zu erkennen, ihr Versagen und dass sie sich bekennen und dass es ihnen leid tut. Und wenn wir schauen bei Jesus, bevor Jesus auftrat, gab es einen, der für ihn den Weg vorbereiten sollte, Johannes der Täufer. Und was hat Johannes der Täufer den Menschen gesagt? Tut Buße. Das war die Vorbereitung für das wunderbare Wirken Jesu. Das war kein schöner Job, den er da hatte. Ich glaube nicht, dass ich mich für diesen Job beworben hätte. Das hat Johannes auch nicht getan. Gott hat gesagt, das ist ein Auftrag. Und das war schon zur Zeit der Schwangerschaft klar. Das wird sein Auftrag sein, den Menschen zu sagen, sie sollen umkehren, sie sollen ihr Leben ändern und sie sollen ihre Schuld bereinigen. Und als er das über, ich weiß nicht, wie viele Monate den Menschen gesagt hat und auch damit Konflikte erzeugt hat, aber auch bewirkt hat, dass Menschen gesagt haben, hey, du hast recht, was sollen wir tun? Und dann kam Jesus. Und dann war für Jesus der Boden vorbereitet, dass Jesus die Herrlichkeit Gottes den Menschen bringen konnte und sie die Gnade Gottes erkennen konnte. Jesus hat auch über Schuld gesprochen, aber Jesus musste viel weniger über Schuld sprechen. Ich glaube, es hing auch damit zusammen, dass er die Realität Gottes so verkörpert hat, wer Jesus begegnet hat, dem musste man nicht sagen, du bist ein Sünder. Das hat er gespürt, da wäre jedes Wort überflüssig gewesen. Und das hat den Menschen bereit gemacht und offen gemacht, um Gottes Gnade und Barmherzigkeit zu empfangen, um Heilung für Leib und Seele zu empfangen. Und dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. So viel bedeuten wir ihm. Alle hier in diesem Saal, alle Menschen in Breitebach und Umgebung, so viel bedeuten wir ihm. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. So viele Menschen wie möglich sollen das erfahren in ihrem Leben. Erfahren, wie groß die Barmherzigkeit Gottes ist, wie groß die Freude Gottes an ihnen ist und wie groß die Wut Gottes ist über ihre Schuld, speziell wenn sie daran festhalten. Ich komme zum dritten Punkt. Was macht Nehemia? Er betet und er fastet und dann kommt noch ein ganz kurzer Satz. Ach Herr, hab ein offenes Ohr für das Gebet deines Knechtes. Hör auf das Gebet aller, die bereit sind, dir zu dienen und dich zu ehren. Und dann kommt es: Lass doch das Vorhaben deines Knechtes heute gelingen und mich beim König Gehör finden. Was macht Nehemia? Er sagt: Ich stelle mich zur Verfügung. Ich stelle mich dir, Gott, zur Verfügung. Er war Mundschenk. Wir sind es heute gewohnt, wenn man die Schule abgeschlossen hat, dann wählt man sich einen Beruf, dann macht man die Lehre und wenn es einem nicht mehr passt, dann kündigt man. Das ist ein relativ moderner Luxus. Nehemia war Mundschenk, eine herausragende Stellung, aber der konnte jetzt nicht einfach sagen: Du König, ich kündige jetzt, ich glaube, ich werde in Jerusalem gebraucht. Das hätte echt gefährlich werden können. In einer absolutistischen Monarchie hätte der König sagen können: Hast du sie noch alle? Führt den ab. Dort galten andere Regeln als heute, aber Nehemia stellt sich zur Verfügung. Er sagt: Lass doch das Vorhaben deines Knechtes heute gelingen und mich beim König Gehör finden. Er war angewiesen auf die Gnade von Gott und er war angewiesen auf die Gnade des Königs. Und Nehemia sagt zu Gott: Ich bin bereit. Jetzt gerade kann ich nicht viel machen, aber ich bin bereit. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Und die, die das Nehemia-Buch kennen, die wissen, wie es nachher weiterging. Dass der König ihn hat ziehen lassen und dass er quasi der Leiter war, der den Aufbau, den Wiederaufbau der Stadtmauer innerhalb von knapp 2 Monaten bewerkstelligen konnte und der eine Wende in Jerusalem bewerkstelligen konnte. Der dritte Punkt heute ist: Stell dich zur Verfügung. Stell dich zur Verfügung. Sei bereit für das, was Gott an dir und mit dir und durch dich tun möchte. Und wenn wir uns überlegen, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Vielleicht sagt der eine oder andere: Das ist doch klar, das steht doch alles in diesem Buch, der Auftrag ist klar, los, jetzt machen wir einen Plan, Aktionsplan, auch für die Gemeinde. Nächste Woche, Donnerstag, haben wir Sitzung, betet für die Sitzung, für die Gemeindeleitung. Und jetzt machen wir einen Aktions- oder einen Schlachtplan, was in diesem Jahr alles laufen sollte. Nein, langsam. Wenn wir von geistlicher Erneuerung reden, dann fangen wir an einem relativ bescheidenen Punkt an. Eigentlich müssen wir an dem Punkt anfangen, wo wir sagen, wir wissen eigentlich gar nicht, was wir machen sollen. Wir krempeln jetzt nicht einfach die Ärmel nach hinten und jetzt los. Sondern: Gott, was sollen wir tun? Was ist jetzt dran? Nicht im Sinne, wir wissen ja, was richtig ist und wir wissen, was zu tun ist und eigentlich machen wir es ja nicht schlecht. Vielleicht müssen wir einfach nur mehr Gas geben. Was Nehemia hier macht, er stellt sich zur Verfügung. Das ist das, was man in Kanaanäisch nennt, das ist das, was man Hingabe nennt. Gott, ich stehe zur Verfügung. Verfüge über mich und mein Leben. Was hast du mit mir vor? Auch wenn es neue Wege sind, auch wenn es schwierige Wege sind, auch wenn es riskant werden soll, ich bin bereit, ich stelle mich zur Verfügung. Und das ist auch ein Leben in der Abhängigkeit. Nicht, ich weiß, was zu tun ist. Wenn sich etwas Richtung geistliche Erneuerung bewegen soll, bei mir, in meinem Leben, in meiner Familie, in meinem Umfeld, in der Gemeinde, dann muss Gott das tun. Und dann muss er uns zeigen, was ist jetzt dran. Ein Christ ist ein Mitarbeiter Gottes. Das heißt, er ist nicht einer, der ganz viel für Gott tut, sondern er ist einer, der ganz viel mit Gott tut. Der Unterschied ist mehr als ein Wort. Der Unterschied ist in einer anderen Haltung. Ich tue es mit Gott. Gott, führ du mich, zeig du uns auch als Gemeindeleitung, was ist jetzt dran? Was willst du mit uns und durch uns getan haben? Hier und heute, 2023. Das heißt doch, dass wir lernbereit sind. Und dass wir uns versuchen, etwas zu lösen von dieser Tendenz zur Selbstbestätigung. Wir wissen eigentlich schon und wir machen es eigentlich schon gut, dass wir lernbereit sind. Wir sehen das auch bei Jesus, die Jünger, diese Tendenz zur Selbstbestätigung, was die alles nicht verstanden haben, das tut schon fast weh. Herr Jesus, mach uns lernbereit. Zeig uns, was du mit uns vorhast. Ich komme zum Schluss. Was ich euch mitgeben möchte: Lass dir einerseits die geistliche Not zu Herzen gehen, die geistliche Not in Europa, in der Schweiz, im Laufetal, im Schwarzburgerland. Lass dir deine eigene geistliche Not zu Herzen gehen. Geh nicht einfach drüber weg. Basecamp war eine tolle Erfahrung, aber die mussten alle wieder nach Hause in den Alltag. Alle. Und dort muss es sich bewähren. Und auch wenn du heute nach Hause gehst, im Alltag muss sich das alles bewähren. Und muss die Gnade Gottes, und das ist das andere, es muss erfahrbar und wirksam werden, es muss Gestalt gewinnen. Lass dir die Not zu Herzen gehen, aber lass dir auch die Gnade und Barmherzigkeit Gottes zu Herzen gehen. Und bring das zusammen und erfahre, wie die Barmherzigkeit Gottes und die Liebe Gottes dich verändert. Ganz tief drin, nicht oberflächlich, tief drin. Lass dir beides zu Herzen gehen und fang an zu beten für geistliche Erneuerung. Fang an zu beten, dass Gott sich erbarmt über die Schweiz, über Europa, über die Region hier, dass er sein Werk tut. Und Jesus sagt an einer Stelle, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Viele Ausbildungsstätten haben weniger Studenten als vor ein oder zwei Jahren. Bittet, dass Gott junge Menschen in die Ausbildung schickt, damit sie in ein paar Jahren als Pastoren zur Verfügung stehen. Betet dafür. Jesus hat gesagt, bittet den Herrn der Ernte. Er hat gesagt, seid so gut und tut es. Nicht nur einmal. Und sei offen im Alltag, was kannst du tun? Da, wo du bist, das sind manchmal ganz kleine Impulse, die Gott einem schickt. Vielleicht kann es bedeuten, eine Nachbarin zu fragen, du, wie geht's dir? Nicht als Höflichkeitsfloskel, sondern aus ehrlichem Interesse. Und dann auch zuzuhören und dann auch sich die Not der Nachbarin zu Herzen gehen lassen. Und sich zu überlegen oder vielleicht zu fragen, kann ich etwas für dich tun? Kann ich oder soll ich für dich beten? Kann ich dir helfen? Oder auch sonst am Arbeitsplatz, in der Schule, dort, wo du dich bewegst. Diese Offenheit für Impulse des Geistes Gottes, was willst du mit mir und durch mich tun? Wo kann ich anderen Menschen etwas Gutes tun in deinem Namen? Wo kann ich etwas verkörpern von deiner Liebe und Barmherzigkeit? Ich hoffe, dass ihr das noch weiter bewegt. Nicht, weil ich es gesagt habe, sondern ich habe den Eindruck, das hat Gott auf dem Herzen. Und dass euch der Heilige Geist führt und dass er euch neue Dinge zeigt und dass er euch konkrete Impulse im Alltag gibt und ihr gute Erfahrungen mit ihm machen könnt. Ich lade euch ein, einen Moment still zu sein, wo jeder überlegen kann, was mache ich jetzt damit? Jesus, was soll ich mit nach Hause nehmen? Worüber soll ich weiter nachdenken? Vielleicht zeigt dir auch Gott etwas ganz Konkretes, was du tun sollst. Nehmen wir uns einen Moment Zeit. Herr Jesus, es ist unbegreiflich, dass du der Sohn Gottes Mensch geworden bist. Und dass du in großer Geduld den Menschen gesagt und gezeigt hast, wer der barmherzige Gott ist. Und du hast in großer Geduld auch deine Jünger ertragen und hast sie ausgerüstet und ihnen den Auftrag gegeben, diese Botschaft bis an die Enden der Erde zu tragen. Und ich bin so froh, dass diese Botschaft auch bis zu uns gekommen ist. Die Botschaft von der Liebe Gottes, von der schier unendlichen Barmherzigkeit und Gnade. Und wie viel wir dir, Gott, bedeuten und dass du mit uns in alle Ewigkeit zusammen sein willst. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du uns lehrst, das neu und tiefer und besser zu erkennen, dass das unser Leben verändert. Ich bitte dich, dass du unseren inneren Horizont weit machst. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, da wo wir einfach an Überzeugungen festhalten und uns selbst bestätigen und alles, was uns in Frage stellt, abwehren. Mach uns lernbereit. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du dein Werk tust, hier in dieser Gemeinde. Dass du Menschen hinzuführst hier, dass der Saal aus allen Nähten platzt. Ich bitte dich, dass du dich hier in der Region verherrlichst und dass du der Gemeinde hier auch bald einen Pastor schenkst. Und ich bitte dich, dass du jetzt besonders denen nahe bist, denen es nicht gut geht. Die vielleicht mit großer innerer Not heute gekommen sind, dass du speziell sie segnest und sie berührst und auch dafür sorgst, dass ihnen konkret auch durch andere Menschen geholfen werden kann. Amen.